Und wir bleiben beim Thema Promovierende bzw. Promovierte. Die derzeit prominenteste Promovierte unter Verdacht heißt Annette Schavan, die Bundesforschungsministerin. Und seit gestern sind die Plagiatsvorwürfe gegen sie etwas konkreter geworden. Sie habe an sehr vielen Stellen in ihrer Doktorarbeit bei sich selbst abgeschrieben, lautet der Vorwurf. Also Passagen aus älteren eigenen Texten ohne Verweis in ihre Doktorarbeit übernommen. Aber ist das wirklich so dramatisch? Um diese und andere Fragen zum Thema Umgang mit Plagiaten haben gestern Hochschulchefs und Plagiatjäger auf einer Tagung an der Uni Mainz diskutiert. Meine Kollegin Dörte Hinrichs war für uns dort. Frau Hinrichs, wie schlimm ist es aus Sicht der Plagiatsexperten, bei sich selbst abzuschreiben?
Ja, das ist ein Fehlverhalten von vielen, das thematisiert wurde auf der Tagung, das sogenannte Autoplagiat. Wurde natürlich gesagt, damals, gestern Nachmittag, war der Fall Schavan mit dieser Brisanz noch nicht klar, aber trotzdem wurde darauf eingegangen. Auch wenn man von sich selber abschreibt, muss das natürlich gekennzeichnet werden. Das wurde diskutiert, wie ist das, wenn ich eine Studie gemacht habe vor kurzem, muss ich sie einmal nennen, wenn ich 8-mal dieselbe Versuchsanordnung hatte, dann muss das 8-mal gekennzeichnet werden. Da waren sich die Fachleute schon einig. Also, dass das einfach gekennzeichnet werden muss, ist es ja auch nicht schlimm. Selbst wenn man zitiert aus den eigenen Arbeiten, kann man sagen, das habe ich schon mal gemacht und diese Anordnung oder dieses Ergebnis ist Grundlage dieser Arbeit.
Aber ist das dann tatsächlich genauso schlimm, wie wenn man bei anderen Leuten abschreibt? Gibt es da Abstufungen in der Bewertung?
Ich denke schon, dass das unterschiedlich gesehen wurde. Hier wird ja kein geistiger Diebstahl gemacht bei anderen. Hier schmückt man sich nicht mit fremden Federn, sondern man hat das selber schon mal erforscht. Da hat man schon andere Dimensionen gesehen, auch bei dieser Tagung, dass das eine Variante ist, die natürlich auch zu verachten ist. Es ist kein korrektes wissenschaftliches Arbeiten. Das muss gerügt werden. Aber man hat schon gesehen, es gibt Abstufungen. Allerdings gibt es auch Leute wie Deborah Weber-Wulff, Professorin für Medieninformatik an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, die sich viel mit Plagiatsoftware beschäftigt hat, die auch guckt, wie sieht es aus in anderen Ländern, muss man Abstufungen machen, wie muss man überhaupt dieses wissenschaftliche Fehlverhalten bewerten, und die sagt dazu Folgendes.
Sowas finde ich albern. Also in England wird es gemacht, da gibt es einen Tarif und da gibt es zum anderen Abchecken, so dafür gibt es so und so viele Punkte, dafür so und so viele Punkte, und dann sammeln sie die Punkte ein und dann gibt es so ein Strafregister, wo man anhand der Punktzahl nachguckt, wie das, ich finde sowas albern. Weil es sind alles Einzelfälle und wir müssen sie leider als Einzelfälle auch behandeln und dadurch sind sie so zeitaufwendig.
Diese ganzen Einzelfälle, die schweren Einzelfälle, die liegen ja jetzt schon mehr als ein Jahr zurück. Die Causa Gutenberg, hat sich seitdem das auch alles so stark in den Medien präsent war, etwas verändert bei den Studierenden? Wird weniger manipuliert oder nur geschickter?
Also sie wissen schon, dass sie stärker unter Beobachtung sind. Also das merkt man auf jeden Fall. Seit auch diese Anti-Plagiat-Software im Gange ist und auch einige Universitäten ankündigen, wir haben so etwas, wir arbeiten damit. Da sind sie schon vorsichtiger und Studierende müssen da schon besser aufpassen. Und das hat vor allen Dingen ja zu einem Boom dieser Anti-Plagiats-Software geführt. Viele Universitäten wollen sie einführen, haben sie teilweise eingeführt. Und ja, Frau Professor Weber-Wulff hat dann gesagt, da gibt es schon heftige Reaktionen, die sie dann auch zu spüren bekommt.
Ich kriege viele verzweifelte Anrufe, Leuten, die meine Studien gelesen haben, gesagt haben, aber es gab nichts 2010. Gibt es jetzt was Gutes an Software? Und ich versuche immer klar zu zeigen, prinzipiell kann man es nicht finden. Man findet, wenn, dann Kopien. Das ist das, was man gut finden kann. Aber diesen anderen Arten von Plagiat, wie Übersetzungsplagiat, Shake-and-Paste-Plagiat, Strukturplagiat, die findet man nicht mit solchen Mitteln. Das findet man nur durchs Lesen. Und ich denke, damit wäre schon viel getan, wenn die Arbeiten alle gelesen werden. Nur wenn man 200 Leute hat in einem Seminar und die sollen 3 Paper einreichen, ich weiß nicht, wie man das bewältigt.
Da bleibt natürlich die Frage, wird häufiger gelesen? Gibt es mehr Stichproben, um Plagiate zu finden, herauszusieben? Oder bleibt es bei diesem sporadischen Einsatz dieser Software?
Also es wird schon was getan an verschiedenen Hochschulen. Aus Österreich war ein Beispiel, da werden Kommissionen gegründet. Man versucht auch Klausuren einzuführen. Auch die Vizepräsidentin der Universität Mainz, Professor Mechthild Dreier, hat gesagt, auch wir reagieren darauf. Wir sind nicht untätig. Man will jetzt aktiv werden und das auch nach außen demonstrieren.
Wir haben eine Kommission zum Bereich wissenschaftliches Fehlverhalten, wir haben einen Ombudsmann. Wir haben jetzt 1-2 Projekte an ausgewählten Fachbereichen, wo wir einfach mal prüfen, mit Plagiatssoftware hilft das überhaupt etwas? Und wir sind dabei, natürlich auch systematisch zu überlegen, und deshalb ist die Tagung so wichtig, wie wir mittel- und langfristige Strategien entwickeln, beispielsweise gerade im Lehrbereich, um hier von vornherein bestimmte Dinge zu entwickeln, sodass es erst gar nicht zu Plagiaten kommt.
Es geht also offenbar um Plagiatsprävention. Wie hat sich der Umgang mit Plagiaten im wissenschaftlichen Arbeiten seit dem Gutenberg-Skandal verändert an den Hochschulen in Deutschland? Das war Thema auf einer Tagung an der Universität Mainz. Dörte Inrichs hatte die Infos für uns.